Ich begrüße euch ganz herzlich an diesem besonderen Sonntag, oder Freitag ist es ja, Karfreitag. Für uns ging der Herr Jesus nach Golgatha. Nehmen wir das wirklich mal ganz persönlich heute und schauen uns an, was dort passierte. Einige von uns waren gestern hier und haben sich den Film angeguckt, oder wir haben uns den Film angeguckt, Jesus nach dem Lukas-Evangelium. Dort war die ganze Begebenheit von seiner Geburt bis zu seiner Auferstehung zu sehen. Heute nehmen wir im Wesentlichen natürlich den Teil heraus, als der Herr Jesus dann für uns ans Kreuz gegangen ist. Und beginnen möchte ich mit Lukas 23. Die Verse 33 bis 43 möchte ich uns lesen. Und als sie an den Ort kamen, Lukas 23, Vers 33, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter, den einen zur Rechten und den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen: Bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es entstand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift: Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was ist das für ein Wort? Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ausgesprochen von einem Mann, der unter unsagbaren Qualen dort am Kreuz hängt. Ich möchte noch mit uns beten. Von ganzem Herzen danken wir dir, Herr Jesus, dass du bereit warst, diesen Weg der Qual, der Schmerzen, der Verlassenheit zu gehen. Danke, dass du eingewilligt hast in den Plan Gottes, deines Vaters, dass du ja dazu gesagt hast, für uns Sünder zu leiden. Danke, Herr Jesus, und öffne unsere Herzen jetzt für die Botschaft, die wir in deinem Wort lesen dürfen. Amen. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Warum wurde der Sohn Gottes zwischen zwei Verbrechern hingerichtet? Aus welchem Grunde hing er dort am Kreuz zwischen diesen zwei Verbrechern? Zur Info vorweg, in den Evangelien lesen wir in nur 4 Kapiteln von der Geburt Jesu, 2 im Matthäus, 2 im Lukas-Evangelium. Wisst ihr, wie viele Kapitel von der Begegnung oder von der Situation, wo der Herr Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem hineinging, das ist der Palmsonntag, bis zu seiner Auferstehung, also komplett eine Woche. Wie viele Kapitel verwenden die Evangelien dafür? 30 insgesamt. Ich glaube, das macht schon deutlich, wie tief die Bedeutung ist, dass der Sohn Gottes dort am Kreuz sein Leben aushauchte. Was das für uns bedeutet, was das für Auswirkungen haben kann. 30 Kapitel vom Einzug Jesu in Jerusalem bis hin zur Auferstehung wenn man die vier Evangelien da zusammenfasst. Ein Zeitabschnitt von einer Woche. Und ich möchte mal in Lukas 19 zurückblättern und dort die Verse 37 und 38 lesen. Und als er sich schon dem Abhang des Ölberges näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme, wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen: Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Das ist hier im Lukas-Evangelium die Situation, wo er auf dem Esel reitend nach Jerusalem hineingeht. Und die Jünger sind voller Euphorie. Sie preisen Gott, sie preisen Jesus, den König, der da kommt im Namen des Herrn. Das Reich Gottes schien so nahe zu sein. Und wenn wir die anderen Evangelien dazu nehmen, dann sehen wir nicht nur direkt seine Anhänger, seine Jünger, sondern auch das ganze Volk war begeistert. Jetzt kommt endlich der, auf den wir gewartet haben. Der Messias, wie es geschrieben steht im Alten Testament, reitend auf einem Esel, kommt, wird er uns jetzt von den Römern befreien, wird er jetzt eine wunderbare Zeit des Friedens und des Segens für uns bringen. Aber wir wissen, diese Freude hielt nicht lange an. Sie kippte doch sehr schnell um ins krasse Gegenteil. Und der Herr Jesus, er wusste davon. Als er, und wir hörten das ja schon, im Garten Gethsemane war, als er von einem seiner Jünger verraten wurde für 30 Silberlinge von Judas, und als er sich seinen Gegnern einfach kampflos ergeben hat, da begann die Stunde, die Macht der Finsternis. Jesus wusste darum, dass jetzt noch nicht dieses Ereignis war, dass er als der König triumphieren wird, so wie es seine Jünger und alle anderen oder viele von ihnen dachten. Nein, erst das Leid und dann die Erhöhung. Ich glaube, so ist das immer. Ja, diese Gefangennahme und Verurteilung Jesu, die wir hier erleben, sein qualvoller Tod, war letztendlich im Ratschluss Gottes bereits vor Grundlegung der Welt so beschlossen. Auch Johannes dem Täufer wurde das bewusst in der ersten Begegnung mit dem Herrn Jesus. Was sagt er dort? Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er wusste, ihm wurde es offenbart, wozu Jesus Christus geboren wurde, wozu er in diese Welt kam, um als das Lamm Gottes unsere Schuld und Sünde auf sich zu nehmen. Und das ist ja ein Bild aus dem Alten Testament, wo man für Schuld und Sünde ein Opferlamm, ein Tier opfern musste, stellvertretend. Es konnte die Sünde nicht wegnehmen, es konnte sie nur bedecken. Es musste ein fehlerfreies Lamm sein, ein gutes, gesundes Tier, das stellvertretend geopfert wurde. Und wir erleben das ja auch im Alten Testament bei Abraham und Isaak. Als Abraham auf die Probe von Gott gestellt wurde wegen seines Gehorsams, er war bereit, seinen geliebten Sohn dort zu opfern. Und im letzten Moment hat Gott eingegriffen, hat ihm die Augen geöffnet für den Widder, der dort im Gebüsch war, und dass er ihn anstelle seines Sohnes opfern konnte. Abraham hatte die Probe von Gott bestanden. Vielleicht ein vorweggenommenes Bild für das, was der Herr Jesus als der geliebte Sohn Gottes dann rund 2000 Jahre später hier Lamm Gottes. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wir wollen uns heute auch im Rahmen dieser Predigt die sieben Worte anschauen, die der Herr Jesus am Kreuz gebracht hat. Und die erste steht im Lukas-Evangelium im 23. Kapitel, was wir schon gelesen haben. Ich lese noch einmal ab Vers 33 und in Vers 34 sehen wir das erste Wort, welches Jesus gesprochen hat, so wie es überliefert ist in den Evangelien. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist gewaltig, was hier passiert. Drei Personen werden zur Hinrichtung gebracht. Nicht Jesus allein, er sollte nicht im Mittelpunkt stehen. Nein, zwei Verbrecher. So erfüllte sich übrigens auch eine alttestamentliche Verheißung, dass der Sohn Gottes zu den Übeltätern hinzugerechnet worden ist. Er sollte da nicht allein im Mittelpunkt stehen. Aus den Augen einiger war es schon schlimm genug, dass da das Wort über ihn stand, dass er der König der Juden sein soll. Aber das Schild hing da nun einmal. Und wir sehen, wie sehr die unterschiedlichsten Menschen ihn verspottet haben. Ich komme hier mit meinem Zettel nicht ganz klar, aber ist egal. Einmal sehen wir zur Rechten und zur Linken die beiden Verbrecher. Beide hatten sie Jesus verspottet. Wir sehen die ganz anderen Gruppen, die hier sind. Die Menschen, die vorübergingen. Sie schüttelten den Kopf. Dieser will der König der Juden sein. Da waren die Soldaten, Handwerker durch und durch. Sie sagten, da sieht man es mal wieder, ein Hammer, einige Nägel und alle Träume zerplatzen. Das soll der König der Juden sein, der dort hängt. Es waren aber auch die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie spotteten ebenfalls über sie. Wir lesen das hier in Vers 35, Lukas 23, Vers 35. Und das Volk stand da und sah zu, und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet. Er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Ja, die Kriegsknechte, sie verspotteten ihn. Jesus und die beiden Verbrecher, einer zur Rechten, einer zur Linken. Das erinnert mich an eine Bibelstelle, die kurz vorher in Erfüllung ging. Jesus auf dem Weg nach Golgatha. Und was haben seine Jünger? Nichts Besseres zu tun, als darüber zu reden, wer denn der Größte von ihnen sei. Und da war der Wunsch von zweien: Lass uns doch zur Rechten und zur Linken in deiner Herrlichkeit sein. Zur Rechten und zur Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus sagte ihnen: Das steht mir nicht zu, das überlassen wir dem Vater im Himmel. Ich glaube, uns gefällt es auch gerne, mit ihm verherrlicht zu werden. Wir wollen gerne nahe bei Jesus sein. Aber wer möchte schon gerne rechts und links am Kreuz von ihm hängen, wie diese zwei Verbrecher? Jesus sagte dann zu seinen Jüngern: Schaut mich an. Ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, wie es in dieser Welt so üblich ist, sondern um zu dienen. Wir lesen das im Markus-Evangelium sehr deutlich. Ich bin gekommen, um zu dienen, und ihr sollte es mir gleich tun, nicht herrschen. Das Herrschen kommt später. Unterschiedlichste Menschengruppen aus unterschiedlichen Gründen verspotten den Herrn Jesus, schlagen ihn ans Kreuz. Und seine Reaktion: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also wer in solch einer Situation vergeben kann, alle Achtung. Ich glaube, wir haben oft in ganz anderen Situationen Schwierigkeiten, anderen zu vergeben. Wie schnell sind wir beleidigt, wie schnell sind wir aufgebracht? Was sagt er da über mich? Hat er keinen Respekt vor mir? Der Herr Jesus in dieser Situation: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Es ist das erste Wort, das er am Kreuz gesprochen hat. Er denkt nicht an sich, er denkt an seine Peiniger, an die, die auf ihn starren, die dieses Schauspiel miterleben und über ihn spotten. Das zweite Wort, was uns überliefert ist, steht in Vers 43 hier im Lukas-Evangelium. Da sind diese zwei Verbrecher. Ich lese mal ab Vers 39. Beide hatten sie auch über ihn gespottet. Einer der gehängten Übeltäter, Lukas 23, 39, aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Und jetzt das Erstaunliche. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, was sprach er? Wahrlich, ich sage ja, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was für eine gewaltige Zusage. Er hat es bestimmt nicht gesagt aufgrund des Lebens, die dieser Mann geführt hat. Er wurde zum Tode verurteilt am Kreuz. Und das waren schon Schwerverbrecher, die normalerweise diese Todesart erleben mussten. Aber der Jesus sprach ihn an. Er sagte zu ihm: Heute wirst du mit mir im Paradies sein, weil dieser Mann, offensichtlich bis dahin der einzige unter all den vielen, die da waren, Buße tat über sein Leben. Dort in dieser Todesstunde begriff er: Ich habe mein Leben vollkommen in den Sand gesetzt. Ich habe nur das getan, was ich wollte. Ich habe nicht nach Recht geguckt, nicht das, was richtig ist. Aber er erahnte, er erkannte in dieser kurzen Phase, wo er mit diesem Sohn Gottes, mit Jesus zu tun hatte, mit diesem Mann in der Mitte, er erkannte, der ist anders. Der hängt hier nicht zurecht. Und er wendet sich an ihn. Er glaubt daran, dass er der König ist, der König der Juden. Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Vor kurzem hat er noch wieder andere Verbrecher über ihn gespottet. Er erkennt: Nein, hier stirbt jemand ganz anders. Diese Autorität, selbst am Kreuz des Herrn Jesus, kam rüber. Und die wunderbare Zusage von Jesus: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wer von ganzem Herzen glaubt, der wird gerettet werden. Hier haben wir ein Beispiel in dieser Situation. Und damit lasst uns ins Johannesevangelium mal hinüberschauen, Kapitel 19, wo die dritte Aussage von Jesus aufgeführt ist, dort am Kreuz. Es ist Johannes 19, Abvers 26, da lesen wir, 26 bis 27. Inzwischen hatten die Soldaten für seine Kleider gewürfelt, sie untereinander aufgeteilt. Das Gewand wurde per Losentscheid weitergegeben. Und dann lesen wir ab Vers 26, als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Und darauf spricht er zu dem Jünger, es ist der Johannes: Siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Auch in dieser dritten Aussage von dem Herrn Jesus geht es ihm gar nicht um sich selber in dieser Situation, sondern auch hier wieder Fürsorge für die anderen, für seine Mutter und für Johannes. Sie sollten jetzt eins sein, sie wurden eins. Von der Stunde an nahm der Jünger Maria zu sich als seine Mutter. Er sorgte jetzt für sie. Josef, der Ehemann von Maria, war ja verstorben. Nun sollte sich Johannes um sie kümmern. Siehe deinen Sohn, siehe deine Mutter. Wiederum Ausrichtung nicht auf sich selber, sondern auf andere. Und das in dieser schmerzhaften Situation. Er denkt nicht an sich, er denkt an seine Mitmenschen. Er dachte an den Verbrecher neben ihm. Er dachte an alle, die ihn verspotteten. Und in Matthäus 27 begeben wir uns zu dem vierten Wort. Matthäus 27, die Verse 45 und 46. Es ist gut, wenn ihr euch die Mühe macht, das mit aufzuschlagen in eurer Bibel. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Die sechste Stunde, wo die Finsternis kam, das war um 12 Uhr mittags und bis um 15 Uhr war es finster. Außergewöhnlich, ein Ereignis, wie es kein anderes war. Ab der dritten Stunde, also ab 9 Uhr vormittags, da begann die Kreuzigung. In der Mitte, die sechste Stunde, kam die Finsternis bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Welch eine erschütternde Frage vom Sohn Gottes. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das von dem Herrn Jesus, der immer eins war mit seinem Vater. Ich und der Vater sind eins. Er, der geliebte Sohn. Und wie empfand er es hier? Verlassen. Verlassen von Menschen, ja, verlassen von seinem Vater im Himmel. Was war das für eine dunkle Stunde? Für eine Situation? Nicht nur die äußeren, unsagbaren Schmerzen, auch das Innere. Gottverlassenheit, etwas Furchtbares. Und dennoch wissen wir, dass der Vater ihm, seinem Sohn, die Kraft und die Ausdauer gab, diese Schmerzensstunden durchzustehen. Er gab ihm die Kraft, bis zum Ende durchzuhalten. Vielleicht hast du auch schon solche ähnlichen Stunden erlebt, nicht dort am Kreuz, aber wo du dich von Menschen und Gott verlassen gefühlt hast. Und wie gut ist es da, wenn wieder das Licht Gottes in unser Leben in unsere Seele hineindringt. Wenn wir vielleicht auch gegenseitig Hilfe in Anspruch nehmen in dunklen Stunden unseres Lebens, wo wir uns gegenseitig helfen, wieder nicht in erster Linie auf unsere Sorgen und Ängste zu schauen, sondern auf den, der die ganze Welt in seiner Hand hat. In Jesaja 55, in den Versen 6 bis 9, da heißt es einmal, dass Gottes Gedanken ganz anders sind als unsere. Wir fühlen uns vielleicht von Gott verlassen. Es ist nicht so. Wenn du ein Kind Gottes bist, er ist dir nah, er ist da. Rufe ihn an. Und wenn seine Gedanken manchmal ganz anders sind, ich glaube, seine Gedanken sind besser als unsere Gedanken. Seine Wege mit uns sind besser als unsere Wege. Er sieht das Ganze. Wir sehen immer nur gerade die Situation, die direkt vor uns ist. Die mag manchmal schmerzhaft sein, ja. Aber für Kinder Gottes geschehen letztendlich alle Dinge zum Besten. So sagt es Paulus im Römerbrief. Und ich denke, das dürfen wir erfahren. Jemand sagte mal, am Ende wird alles gut. Und wenn es jetzt noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Ich glaube, das dürfen wir dankbar in Erinnerung behalten. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir merken in den nächsten Kapiteln, in den nächsten Versen, nein, Gott hatte ihn nicht verlassen. Er stärkte ihn. Wir lesen Matthäus 28, Vers 20, wo der Herr Jesus selbst sagt, ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums zu seinen Jüngern, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und so war es auch hier. Der Vater, scheinbar weit weg, hatte doch alles in seiner Hand. Und der Herr Jesus hatte ein Ja dazu gesagt. Wir kommen nach Johannes 19, 28. Die fünfte Aussage hat nur zwei Worte. Die fünfte Aussage des Herrn Jesus am Kreuz. Johannes 19, 28. Wisst ihr, wie die zwei Worte lauten? Mich dürstet. Ich lese Vers 28. Nach diesem, da Jesus wusste, dass er schon, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Wir merken, die meiste Zeit war schon vorbei. Es ging langsam dem Ende entgegen. Jesus wusste, Gott hat es ihm deutlich gemacht, dass schon alles vollbracht war. Es stand eigentlich noch kurz davor, aber Jesus hatte schon das Ganze im Blick. Er wusste bereits, auch vorher schon, und hat es seinen Jüngern gesagt, nach meinem Tode, nach meiner Kreuzigung ist es nicht aus, sondern da folgt die Auferstehung. Mich dürstet. Als ich das gelesen habe, musste ich an einen Psalm denken, Psalm 42. Den will ich mal kurz aufschlagen und euch vorlesen. Der handelt von einem Hirsch. Und ich denke, für mich wurde das zu einem Bild des Herrn Jesus dort am Kreuz. Psalm 42, ab Vers 2. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Meine Tränen sind mein Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Vielleicht noch den Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Mich dürstet, sagte der Herr Jesus. Aber ich glaube, es war nicht nur der Durst nach etwas Trinkbarem, obwohl das in der Situation natürlich auch verständlich ist. Aber er dürstet wieder nach dieser Gemeinschaft mit seinem Vater. Und es sind interessant die Fragen, die hier im Psalm 42 aufgeworfen werden. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Vielleicht gingen ihm diese Gedanken auch sehr nahe. Wann habe ich das hier hinter mir? Wann darf ich wieder vor meinem Vater im Himmel erscheinen? Wann habe ich es vollbracht? Auch die Frage taucht hier auf, wo ist nun dein Gott? Wir hatten es gerade gehört. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo ist nun dein Gott? Aber Gott ist uns oft näher, als wir denken. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Das wäre auf den Kreuzestod gemünzt sehr gelinde ausgedrückt. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Es war gar nicht mal seine Rettung, an die er dachte, sondern dass er die ganze Welt retten würde. So sehr hat Gott ja diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, eben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. In diesem Prozess war der Herr Jesus. Diese drei Fragen mögen den Herrn Jesus auch dort am Kreuz beschäftigt haben. Wir kommen vielleicht zu den drei wichtigsten Worten, die je jemand ausgesprochen hat in dieser Situation. Es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Kurz vor seiner endgültigen Erlösung dort vom Kreuz hat er den Auftrag Gottes erfüllt. Dazu war er eigentlich in diese Welt gekommen. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, wozu du geboren wurdest. Vielleicht kommst du zu der Erkenntnis, na, um zu leben. Der Jesus wurde geboren, um zu sterben. Das war sein wesentlicher Auftrag. Er, der zweite Adam, sollte das gut machen, was der erste Adam vermurkst hat. Die Beziehung zu dem lebendigen Gott, die noch im Garten Eden bestand, fiel auseinander. Jesus ist gekommen, um die Verbindung mit dem lebendigen Gott wiederherzustellen. Und er wusste, es ist vollbracht. Und es heißt ja so schön, und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Das war nicht etwas Gewaltsames, wenn einer stirbt, dann kippt er zur Seite. Nein, hier war es willentlich von dem Herrn Jesus bewusst, er neigte das Haupt und übergab den Geist. Aber es gibt noch ein weiteres Wort. Das siebte Wort, was wir in Lukas 23 wieder haben, die Verse 46 bis 49. Lukas 23, ab Vers 46. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Hier war die Gottesnähe wieder da. Hier wusste er wieder die Verbundenheit mit seinem Vater. Jesus sandte praktisch seinen Geist von seinem Körper weg in die Hände seines Vaters. Er wusste sich auch in dieser Situation geborgen. Er wusste, er erfüllt den Auftrag Gottes. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Und jetzt lesen wir direkt im Anschluss eine Reaktion von dem Hauptmann, vielleicht von den anderen Soldaten auch. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach, wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Im anderen Evangelium heißt es, dieser war wirklich Gottes Sohn. Der Hauptmann, ich glaube, der hat schon viele sterben sehen. Aber das, was er hier erlebt hatte, war einzigartig. Nicht nur die plötzliche Finsternis für 3 Stunden, sondern das Verhalten dieses Mannes. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Die Augen für andere, nicht auf sich selbst gerichtet. Und dann die Bereitschaft, sein Leben bis zum Ende hinzugeben. Für die gesamte Menschheit. Der Jesus starb für alle Menschen. Das Entscheidende ist, dass wir dieses Geschenk Gottes, diese Gnade, die der Jesus erwirkt hat, als das Lamm Gottes, dass wir sie bewusst für uns annehmen, um Gottes Kinder zu werden. Haben wir das Bild des gekreuzigten Heilands vor Augen? Er ertrug bereitwillig all diese Schmerzen, diese Gottverlassenheit für dich und für mich. Und dann lesen wir in Vers 48 und 49 von Lukas 23 noch, und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, so wurde es hier beschrieben, ein Schauspiel, da sterben Menschen. Als sie sahen, was geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten zurück. Offensichtlich waren nicht nur einige, ganz wenige betroffen, sondern auch die Scharen, die dort waren. Und dann heißt es im Vers 49, es standen aber alle, die ihn kannten, nicht die Fremden, die ihn kannten, weit entfernt. Sie standen weit entfernt von diesem Kreuz. Und das soll vielleicht mein Schlussgedanke sein. Wie weit sind wir von diesem Geschehen oder wie weit sind wir von dem Herrn Jesus entfernt? Ist er uns nahe oder kennen wir ihn nur aus der Distanz? Wäre dieser heutige Tag nicht dazu geeignet, diesem Herrn Jesus ganz nahe zu kommen? In Offenbarung 3, Vers 20 steht geschrieben, da sagt der Herr Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür. Er steht vor der Tür, aber er klopft an. Und wenn jemand seine Stimme hört, dann möchte er die Tür doch öffnen. Und der Herr Jesus wird zu ihm hineinkommen und engste Gemeinschaft mit ihm haben. Er wird das Mahl mit ihm feiern. Was wäre das heute für ein Tag, wenn du und ich, wenn wir aus der Ferne von Jesus ganz in seine Nähe kommen, wenn wir ihn wieder ganz neu und bewusst als den Gekreuzigten und Auferstandenen, der für uns das Leben bewirkt hat, wenn wir ihn doch wieder ganz eng aufnehmen, wenn wir doch wieder diesen Wunsch haben, ihm wirklich nachzufolgen, der bereit war, für uns nach Golgatha zu gehen, um die Erlösung für die ganze Welt zu bewirken. Es gab keine andere Möglichkeit. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Man kann auch gerne ins Gespräch kommen. Wie mache ich das? Such dir eine Person deines Vertrauens. Aber gehe mit dem Herrn Jesus. Er, der sich nicht geschont hat, er ist es wert, dass wir ihm von ganzem Herzen nachfolgen. Amen.